HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Sie war als Literaturkritikerin ganz oben angekommen. In der Nachfolge von Marcel Reich-Ranitzky und Frank Schirmacher leitete Felicitas von Lovenberg das Literaturressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und moderierte die Büchersendung Lesenswert im SWR Fernsehen. Mit 41 Jahren ließ sie das alles hinter sich, zog von Frankfurt nach München, wo ihr Mann arbeitete, und suchte sich einen neuen Job. Den fand sie ausgerechnet als Verlegerin. Seit März ist Felicitas von Lovenberg Geschäftsführerin eines der wichtigsten Publikumsverlage in Deutschland, des Piper Verlags in München. In HR Info das Interview erzählt Felicitas von Lovenberg von ihrem neuen Leben als Chefin eines Verlags, den sie als Journalistin durchaus kritisch gesehen hatte. Frau von Lovenberg, wenn Sie ein Buch lesen, haben Sie dafür einen bevorzugten Ort?
Ehrlicherweise nein. Ich lese nämlich tatsächlich überall. Also ich lese in der Küche. Also der einzige Ort, wo ich nicht lese, ist beim Autofahren. Da höre ich Hörbücher. Also natürlich gibt es Orte, wo man noch lieber ist. Am allerliebsten lese ich am Schreibtisch.
Wirklich wahr?
Ja. Also nicht am Schreibtisch im Büro, sondern am Schreibtisch zu Hause, weil ich immer finde, wenn ich mich in eine zu gemütliche Haltung begebe, dann nutzt das nicht unbedingt bei der Lektüre. Also aufrecht sitzen.
Was passiert dann? Schlafen Sie dann ein oder
gehen ehrlicherweise, Sie je nach Buch, auch das kann passieren, einfach weil ich ja auch noch zwei kleine Kinder habe und grundsätzlich wenig Schlaf bekomme. Und deswegen, wenn ich es mir zu gemütlich mache, dann ist das nicht gut für meine Konzentration.
Aber ansonsten geht es tatsächlich überall. Also eine Zeit im Wartezimmer oder eine blöde Zugfahrt können Sie tatsächlich lesend nutzen.
Gerade Zug ist großartig. Auch Flugzeug. Ich nehme alles. Aber vor allen Dingen da, wo kein Handy schellen kann, ist schon mal ein sehr guter Ort fürs Lesen.
Wenn Sie jetzt am Schreibtisch sitzen, dann ist das ja eher eine konzentrierte Körperhaltung, nicht so super gemütlich. Wie wirkt sich das beim Lesen aus, dass Sie da tatsächlich aufrecht sitzen, vielleicht auch Notizen machen können, was aufschreiben können?
Ich glaube, das ist zum einen wirklich die Konzentration, dass man weiß, es geht jetzt um was. Also ich lese zwar immer auch zum Vergnügen, also für mich ist Lesen nie eigentlich Arbeit. Oder ich empfinde es jedenfalls nicht so, aber es ist auch so eine Geste des Respekts vor dem Buch und vor dem Autor. Witzigerweise habe ich das tatsächlich von Reich-Ranitzky übernommen, der das immer auch so verordnet hat, der sogar gesagt hat, er zieht sich für die Lektüre eines Buches auch ordentlich an. Das kann man ja nicht sehen, wie man aussieht, wenn man liest, jedenfalls noch nicht. Wahrscheinlich wird es auch das irgendwann in irgendwelchen Lesegeräten als Funktion geben. Aber ich kann das heute sehr gut nachvollziehen, dass die Lektüre eines Buches auch erfolgen sollte, zumindest von jemandem, der berufsmäßig liest, als Geste des Respekts. Das Buch ist mein Partner, mein Gegenüber, mein Gesprächsfreund und da gehört sich das. Ich würde auch Ihnen jetzt nicht irgendwie im Nachthemd gegenübertreten.
Sondern wir sitzen hier in Ihrem noch relativ neuen, für Sie relativ neuen Büro als Piper Verlagschefin. Wunderschönes Büro mit Parkettboden, rundherum jede Menge Bücher. Ist das eigentlich alles von Piper, was hier steht?
Ja, das ist tatsächlich, ich habe an diesem Büro rein gar nichts bisher verändert. Hier sind in der Tat also viele, viele der Werke, die der Piper Verlag seit fast 120 Jahren veröffentlicht, auch viele wirklich ältere schon. Und hier ist eine Skulptur von Reinhard Piper, dem Verlagsgründer, und diverse Buchpreise, die die Piper-Bücher mal so bekommen haben im Verlauf der Geschichte, und relativ wenig Kunst. Daran könnte man vielleicht noch was verändern.
Ja, ist aber auch kaum Platz, ne? Also die Wände sind eigentlich bedeckt mit Büchern. Eine kleine Ecke über ihrem Schreibtisch.
Aber ich verbringe auch hier gar nicht so viel Zeit an diesem Schreibtisch, sondern ich verbringe sehr viel mehr Zeit an dem Tisch, an dem wir hier sitzen, ein runder Tisch mit 6 Stühlen. Und in der Tat bin ich gar nicht so oft alleine hier im Büro am Schreibtisch und mit Lesen oder dem Beantworten von Mails beschäftigt, sondern ich bin eigentlich wirklich fast 10 Stunden am Tag im Gespräch mit Lektoren, mit den Kollegen aus Vertrieb, Marketing und Presse, mit Autoren, mit Agenten. Ein sehr gesprächsintensiver Beruf ist das.
Bevor wir auf dieses Verlagsleben, das Sie jetzt seit ein paar Monaten führen, genauer eingehen, würde ich noch mal gerne einen Schritt zurückgehen in Ihre Kindheit. Sie sind aufgewachsen im Münsterland, Sie sind Einzelkind, Sie waren auf dem Gymnasium in Münster, später auf einem Internat in Wales. Was haben Bücher für Sie in dieser Zeit bedeutet?
Bücher waren meine Freunde. Also Bücher waren tatsächlich mein Alles. Ich bin aufgewachsen sehr, sehr schön im Münsterland, aber ohne eigentlich gleichaltrige Spielkameraden, also wirklich auf dem Land. Und ich habe früh angefangen zu lesen und für mich waren oft die Charaktere in Büchern realer als Menschen, die ich kannte. Und meine eigentlichen Freunde waren eher die Bekannten meiner Eltern, die irgendwie nett genug waren, mich ein bisschen ernst zu nehmen oder sich mit mir zu unterhalten. Also ich war wahrscheinlich so ein typisches Einzelkind, aber eben nicht sportlich. Und meine Lieblingssituation war entweder im Gras zu liegen und zu lesen, weil ich wirklich so ein Draußenkind war, oder auch im Baum zu sitzen und zu lesen, gerne wenn der Baum auch noch Obst trug, also vornehmlich Kirschen, Pflaumen, Birnen, Äpfel. Und ansonsten war ich ganz gerne im Pferdestall, also irgendwie oder mit Tieren zusammen. Aber Tiere und Bücher waren die Begleiter meiner Kindheit. Und Lesen ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil meines seelischen Ausgeglichenseins. Also wenn ich nicht zum Lesen komme, dann bin ich unerträglich für meine Mitmenschen. Also so wie andere Leute, wenn sie zu wenig essen oder zu wenig schlafen oder sonst von irgendwas zu wenig haben, so ist das bei mir mit dem Lesen.
Wie Sie das beschreiben, bezogen auf Ihre Kindheit, leuchtet auch sofort ein, dass Bücher Freunde sind. Hätten Sie sich damals schon vorstellen können, dass Sie aus diesen Freunden Ihren Beruf machen und dass das Lesen irgendwann mal ein professionelles sein würde?
Das war ganz logisch. Ich habe so gern gelesen, dass ich gedacht habe, so mit 7, 8 Jahren, ich muss Schriftstellerin werden, weil diesen Kurzschluss, den ziehen ja viele. Wer gern liest, denkt sich, er müsste auch gern schreiben. Und dann habe ich aber nur wenig später, also schon so mit 11, 12, auch mal zu meinem Vater gesagt, ich kann leider keine Schriftstellerin werden, weil das, was diese Schriftsteller können, die ich bewundere, das könnte ich nie. Also ich habe auch begriffen, dass die Messlatte für Literatur sehr hoch liegt. Und bis heute würde ich sagen, das, was ich am besten auf der Welt kann, ist Lesen. Und vielleicht anschließend Menschen sagen, dass das, was ich gelesen habe, mir sehr gut gefällt. Im Grunde genommen, wenn mir jemand gesagt hätte, könntest du dir vorstellen, Literaturkritikerin zu werden, hätte ich bestimmt gesagt, auf gar keinen Fall, weil das Wort Kritik und Lesen ist für mich nicht ursächlich sofort so zusammengegangen. Und deswegen habe ich auch immer eher gedacht, Literatur zu vermitteln. Das wäre schön, aber dann, als ich dann Journalistin wurde, war ich ganz verblüfft, als Frank Schirmacher irgendwann zu mir sagte, möchten Sie in die Literaturredaktion, weil ich dann so als noch relativ junger Erwachsener dachte, ich kann doch nicht mein Innerstes nach außen kehren, nämlich über das, was ich am meisten auf der Welt liebe, schreiben. So in der Pubertät, da ist man ja sehr empfindlich. Und wenn ich da jemandem ein Buch empfohlen habe und die Person hat es gelesen und hat es dann gewagt, mir zu sagen, dass sie das Buch ganz blöd findet, dann konnte ich mit diesem Menschen nicht mehr sehr viel anfangen. Und da ich ja ohnehin nicht so viele Freunde hatte, war das dann ein Problem. Und deswegen habe ich lange Zeit für mich den Beruf der Literaturvermittlung niemals in Erwägung gezogen. Also es hat sich alles erst so ergeben.
Frank Schirmacher, muss man dazu sagen, ist der verstorbene Chef des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da waren Sie zunächst im Bereich Kunstmarkt als Redakteurin tätig, dann im Bereich Literatur und wurden dann auch Ressortleiterin für den Bereich Literatur und literarisches Leben. Felicitas von Lovenberg in HR Info das Interview und jetzt seit ein paar Monaten schon Verlagschefin im Piper Verlag in München, also eine ebenfalls professionelle Beschäftigung mit Büchern, aber eine von einer ganz anderen Seite. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch als Kritikerin, vielleicht mit einem Stift, um sich das ein oder andere zu notieren, vielleicht auch eine Stelle anzustreichen im Buch, haben Sie als Verlagsleiterin den Taschenrechner dabei und überlegen bei jedem Buch, wie viel kann uns das einbringen? Oder wie viel kostet uns dieses Buch?
Nein, das würde bedeuten, dass der Vorschuss oder überhaupt das, was man bezahlt für ein Buch, bereits eine Aussage treffen würde über die Qualität. Und dem ist einfach nicht so. Das sind tatsächlich Zahlen, die gehören dazu und die sind auch wichtig. Aber ich denke nicht an die Zahl, wenn ich ein Buch lese, von dem ich mich erstmal frage, passt das zum Verlag? Könnte ich die Verlegerin dieses Buches sein? Ist das ein gutes Buch? Ist das ein Buch, für das wir uns als Verlag in die Bresche werfen wollen? Und sind wir der richtige Verlag für dieses Buch? Das heißt, nein, ich habe keinen Taschenrechner, ich habe immer noch einen Stift, aber viel häufiger als früher sind das natürlich Manuskripte. Das heißt, die lese ich wirklich stark auf dem Lesegerät, weil die kommen per elektronischer Post. Also,
das sind aber Manuskripte von Büchern, die möglicherweise bei Ihnen veröffentlicht werden könnten.
Ganz genau.
Da sind Sie als Chefin auch involviert, ja, zu entscheiden, ja, ich lese mir das durch, das gefällt mir, das nicht.
Ja, das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich meine, wir haben großartige Lektoratsteams hier, wo sehr erfahrene Leute sitzen, und mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, die können das nicht, sondern ich stehe ja für die Inhalte. Ich habe einen kaufmännischen Kompagnon, einen kaufmännischen Geschäftsführer, der beschäftigt sich viel mehr als ich noch mit den Zahlen. Das ist eine ganz gute Aufteilung. Und insofern ist es ganz wichtig für mich auch, dass ich von Anfang an dabei bin, weil ich auch gerne möchte, dass die Autoren einfach wissen, dass eben nicht nur ein Lektor oder ein Lektorat, sondern wirklich der ganze Verlag hinter ihnen steht. Mir ist ganz wichtig bei Piper, dass wir möglichst früh möglichst viele sind, die zu einem Buch Ja sagen. Wie sieht das Cover aus? Wie verkaufen wir das ein? Wie positionieren wir das? Also all das, wie man das Buch dann fachmännisch begleitet, da wünsche ich mir einfach, dass das Team, was da konstruktiv mitdenkt, so groß wie möglich ist. Das Gute ist, dass man dann hinterher, wenn es vielleicht nicht so kommt, wie man es gehofft hat, und das passiert häufiger im Buchgeschäft, dann kann man sich immer noch in die Augen sehen und sagen, schade, wir haben alles dafür getan, aber es lag nicht am Buch. Das ist kein Mega-Bestseller geworden ist.
Ich würde Ihnen gern was vorspielen aus dem Jahr 2011.
Jetzt bin ich gespannt, Herr Schäffer.
Ein Zitat der Literaturkritikerin von Lovenberg.
Oh oh.
Wer sich die aktuellen Literaturvorschauen der Verlage ansieht, findet so wenige ansprechende Titel wie noch nie. Selbst renommierte, dem Anspruch nicht gänzlich fernstehende Verlage wie Piper, Blessing oder Hoffmann und Campe bieten eine Fülle austauschbarer, nichtssagender Titel. Praktisch überall sind die Spitzentitel herzerwärmende, charmante, temporeiche, popcorn-taugliche und wunderbar komische Liebesromane, von denen man sich sogar als Literaturenthusiast fragt, wer das alles lesen soll und wozu.
Die Literaturkritikerin der FAZ, Felicitas von Lovenberg, im Februar 2011, das war sozusagen ein Stoßseufzer von Ihnen über die Frühjahrsprogramme der Verlage, die Ihnen offenbar in diesem Moment reichlich oberflächlich und nichtssagend erschienen sind. Was hat Sie damals im Verlagsprogramm speziell von Piper gestört?
Das muss ich fairerweise zugeben, weiß ich jetzt auch so genau nicht mehr. Ich kann es mir aber ganz gut vorstellen, zumal anhand der drei gebotenen Beispiele, dass man einfach sagt, das sind traditionsreiche Häuser, also auch ursprünglich eigentümergeführte Verlage, die immer einen sehr großen Namen hatten im Markt. Und wenn man dann so merkt als Kritiker, es wird vornehmlich auf das gesetzt, von dem man offenbar in dem Verlag glaubt, dass es sich gut verkauft, dann ist das für den Kritiker erstmal frustrierend, weil man nicht weiß, anhand von welchen Büchern man seine normale Arbeit tun soll, nämlich die der Literaturvermittlung. Und ich glaube, das traf damals zu. Und das ist auch das, was mir oft entgegenschallt jetzt, wenn ich frage viele Menschen, was der Piper Verlag nicht nur für sie ist, sondern auch, was man besser machen könnte. Und da fällt sehr oft das Wort, ach, Piper ist so ein Gemischtwarenladen. Und das mochte auch viele Jahre tatsächlich so wirken, weil man natürlich als großer Verlag muss man irgendwie versuchen, einerseits gute Bücher zu verlegen und gleichzeitig mit ihnen Geld zu verdienen. Und vielleicht war es viele Jahre oder ist es noch immer für Häuser wie Suhrkamp oder Hansa oder auch Rowohlt leichter, den Lesern sofort das Gefühl zu geben, wir sind ein sehr seriöser, ernstzunehmender Verlag. Das heißt, wenn mal etwas dabei ist, was dir spanisch vorkommt, trau uns das ruhig zu, du wirst bestimmt nicht enttäuscht werden. Ich glaube, da hat
Piper... Das Versprechen ist bei Piper nicht unbedingt gegeben, würden Sie sagen?
Doch, das Versprechen ist gegeben, aber ich glaube, es wurde über einen gewissen Zeitraum eher wenig eingelöst. Ich weiß, dass ich als Literaturkritikerin bei der FAZ relativ wenig Piper-Bücher nur besprochen habe. Und es wird schon seinen Grund haben. Andererseits war das Profil des Piper-Verlags immer ein sehr, sehr vielfältiges. Also hier ging immer schon vieles nebeneinander und zusammen, was andere Verlage sich nicht so getraut hätten. Und zwar wirklich seit der Gründung 1904 gab es hier immer sehr literarisch anspruchsvolle Werke oder auch philosophisch. Und gleichzeitig
neben uns stehen Ernst Barlach,
genau,
Georg Bachmann, Dostojewski.
Hannah Arendt, Dostojewski, genau. Aber es steht da eben auch irgendwo Frederick Forsyth und Frutero und Lucentini. Und also der Verlag war immer sehr gut darin, das Hohe und das Unterhaltsame miteinander zu verbinden. Und ich glaube, dass weder die Autoren noch das Publikum sich je daran gestört haben.
Gibt es denn heute im Verlagsprogramm für den Herbst 2016, das Sie jetzt rausbringen, Bücher, wo Sie als Verlegerin noch sagen, oh, muss das sein, wo sozusagen das Herz der Literaturkritikerin noch knirscht?
Ehrlicherweise nicht. Und zwar liegt das auch daran, dass die Bücher sehr viel schöner sind, als sie vielleicht schon mal waren. Und da kann ich jetzt relativ unbedarft drüber sprechen, weil das Programm für den Herbst und sogar auch das für das Frühjahr, das stand mehr oder minder. Aber davon abgesehen, ich würde es gar nicht über mich bringen, jetzt noch über irgendeinen einzigen Piper-Titel schlecht zu reden, weil mir das irgendwie contre-coeur gehen würde. Das gehört sich nicht. Und dazu gehört auch das unbedingte Identifizieren mit dem, was dieser Verlag tut und herausbringt. Und das fällt mir viel leichter, als ich gedacht hätte, muss ich zugeben, weil ich eben feststelle, sie müssen im Grunde genommen, und der Überzeugung war ich schon immer, ein Buch nicht an dem messen, was sie vielleicht gerne hätten. Also nicht an ihre eigenen Erwartungen, sondern ich glaube, man muss sich bei jedem Buch anschauen, was will dieses Buch denn sein? Und wenn ein Buch sagt, ich möchte gerne ein sehr unterhaltsamer, vielleicht auch ein bisschen sogar witziger Krimi sein und das Buch schafft es auf seine Weise, diesen Anspruch einzulösen, dann handelt es sich um ein gutes Buch. Und wenn ein Buch sagt, ich möchte gerne ein theologiekritisches, philosophisches Traktat über ein Problem unserer Zeit sein, dann liegt die Messlatte zwar vielleicht höher, aber auch dann geht es darum, löst das Buch seinen von ihm selbst aufgestellten Anspruch ein. Und zu meiner großen Freude stelle ich fest, dass es im Piper Verlag praktisch keine Bücher gibt, die ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht werden. Das heißt, es fällt mir sehr leicht, dazu zu stehen, zumal ich eben auch bei der FAZ durchaus schon mal von Kollegen, glaube ich, etwas argwöhnisch beäugt wurde, weil ich zum Beispiel auch Ildikó von Kürti schon gern gelesen und gut besprochen habe oder von Harry Potter ganz zu schweigen. Ich weiß gar nicht, wie viele J.K. Rowling-Artikel ich geschrieben habe und kein einziger davon war kritisch.
Und da haben die Feuilleton-Kollegen bei der FAZ die Nase gerümpft?
Vielleicht nicht ganz so deutlich, aber ich glaube, es gab schon einige, die sich gedacht haben, eigentlich geht das nicht. Die Literaturchefin der FAZ, die durchaus auch ein Herz hat für die leichtere Muse, aber Sie haben es ja schon gesagt, ich bin in England zur Schule gegangen, ich habe in England studiert und in England gibt es diesen Unterschied zwischen E und U nicht. Und ehrlicherweise glaube ich, den gibt es auch für die heutigen Leser nicht, sondern es gibt immer nur die Frage, ist das ein gutes Buch und was möchte ich lesen?
Trotzdem haben Sie ja dieses Image von Piper Gemischtwarenladen, Negativ-Image formuliert. Haben Sie den Auftrag, da eine klarere Linie reinzubringen?
Den Auftrag gebe ich mir selbst. Den Auftrag habe ich nicht bekommen mit dem Job, sondern ich schaue mir den Verlag an und lerne jeden Tag aufs Neue mehr über dieses große Haus und auch seine lange Geschichte und bemerke, dass es gar keiner Revolution hier bedarf, sondern dass dieser Verlag all das, was er tun soll, schon gut tut und meine Aufgabe ist es, das den Buchhändlern und den Lesern im Land klarzumachen, dass es hier großartige Bücher gibt. Nehmen Sie sich das Piper-Herbstprogramm mal vor und nehmen Sie Stichproben. Ich glaube nicht, dass die Leser enttäuscht sein werden.
Felicitas von Lovenberg, früher Literaturchefin bei der FAZ, heute Chefin im Piper-Verlag in München als Verlegerin. Ein Verlag mit etwa 100 Mitarbeitern, 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr, 2500 Titel auf der sogenannten Backlist und etwa 500 neue Titel im Jahr. Das sind die Verlagszahlen, die Eckdaten. Als Sie aus einer doch recht anderen Welt, als Journalistin, als Literaturkritikerin, auch noch als Fernsehmoderatorin der Sendung Lesenswert beim SWR, in diesen neuen Job gekommen sind, war das was wie eine neue Familie, wie ein Beziehungsgeflecht, was Sie erst noch kennenlernen mussten? Damit haben Sie ja Erfahrung.
Absolut, das ist tatsächlich so. Das ist natürlich ein großer Verlag, viele, viele neue Gesichter, für die ich ja auch ganz neu war. Und das Schöne ist eben, dass hier ständig über Bücher geredet wird und über Autoren und über Inhalte. Und wissen Sie, als Kritiker ist man dann doch mit sich, dem Buch und auch der zu schreibenden Rezension eher einsam. Und das ist jetzt vielleicht einer der größten Unterschiede, dass ich jetzt ständig mit Menschen an einem Tisch sitze, die alle über dasselbe Buch reden, was auch ich gerade lese. Und das erlebe ich als wirklich sehr beglückend. Das macht
Sie haben
Freude.
Ja selbst ein Buch geschrieben, ein ganz persönliches Buch über Ihre Erfahrung mit einer Patchwork-Familie, weil Sie sich nämlich in einen Mann verliebt haben, der in die Beziehung schon zwei Kinder mit einbrachte. Sie haben mittlerweile auch noch zwei gemeinsame Kinder und dieses Buch, plötzlich waren wir zu sechst, übrigens nicht bei Piper erschienen, sondern bei S. Fischer als Taschenbuch, ist ja eines, was sehr genau beschreibt, wie sorgfältig man mit so einem Beziehungsgeflecht umgehen muss, in das man als Fremde oder Sie in dem Fall als Neue, als Stiefmutter hineinkommt. Haben Sie aus dieser persönlichen, familiären Erfahrung etwas mitgebracht für die Situation im Verlag, wie man als neue Chefin von 100 Leuten, die alle schon ihre Geschichte miteinander haben, wie man da einsteigt und sich einbringen kann?
Ganz sicher sogar. Wenn Sie hier die Kollegen fragen würden, die Ihnen so begegnen, würden die wahrscheinlich sagen, ja, die ist so, ich glaube, ich bin nicht sehr chefig, sagen wir es mal so, sondern ich bringe halt auch noch eine Neugier mit. Ja, ich weiß ja gar nicht so viel über das Verlagsgeschäft, aber wenn es um die Bücher geht, bin ich in meinem Element. Das heißt, ich stelle sehr viele Fragen und frage auch, warum machen wir das so oder warum ist das so und so oder hat sich das bewährt oder können wir jetzt Dinge ändern? Das ist ja auch eine riesige Chance, wenn jemand von woanders her kommt und vielleicht einfach sagt, ich bin offen für andere Sichtweisen. Und insofern habe ich wahrscheinlich Dinge mitgebracht, über die ich gar nicht so nachdenke, aus dem Familienalltag, die mir in dieser Situation helfen.
Trotzdem gibt es ja harte Entscheidungen, die Sie treffen müssen. Der Berlin-Verlag gehört zu Piper und ist ein kleiner Verlag mit ein paar 20 Mitarbeitern, von denen jetzt mehr als die Hälfte gehen muss. Das ist die erste Entscheidung, quasi auch als personalverantwortliche Chefin, die Sie treffen mussten. Wie geht es Ihnen in so einer Situation?
Das ist wahnsinnig schwierig. Ich mache mir dann nur immer wieder klar, es geht da gar nicht um meine Befindlichkeit, sondern es geht um die der Kolleginnen und Kollegen, die sich jahrelang für diesen Berlin-Verlag in die Bresche geworfen haben. Und gerade beim Berlin-Verlag ist die Verbundenheit des Teams sehr, sehr hoch. All diese Leute haben ihre Sache sehr gut gemacht und trotzdem wurde mehr als der Hälfte von ihnen gekündigt. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und das ist aber natürlich viel bitterer für denjenigen, den es trifft. Es liegt ja nicht an denen, dass es so gekommen ist, sondern daran, dass der Verlag über lange Zeit, auch schon bevor er von Bonnier gekauft wurde, also von der Gruppe, zu der auch Piper gehört, nicht wirtschaftlich rentabel war. Im Grunde genommen versuchen wir, den Berlin-Verlag zu seinen Ursprüngen zurückzuführen, nämlich ein kleines, feines Hardcover-Programm in den Bereichen Literatur und Sachbuch aufzulegen, aber ohne den Druck, den Umsatz erwirtschaften zu müssen, den man eben für ein deutlich, deutlich größeres Team braucht.
Sie haben die Verlagsgruppe Bonnier erwähnt, zu der Piper gehört. Das ist auf dem deutschen Markt eine der drei großen Gruppen, zu denen dann jeweils mehrere Verlagshäuser gehören. Das nimmt man als Buchkäufer ja gar nicht so unbedingt wahr. Wie viel wirtschaftliche Vorgaben stecken da drin und wie viel Freiheit der leidenschaftlichen Leserin Felicitas von Lovenberg ist in diesem Verlag möglich, unter diesen Rahmenbedingungen, schwierige Zeiten für das Buch und ein Verlagsmutterhaus, was ja auch irgendwie seine Geschäfte machen will?
Ich erlebe die Freiheiten als sehr groß und tatsächlich als viel größer, als ich vielleicht sogar erwartet hatte, weil ich eben hier die Programmmacherin bin und weil auch alle natürlich wissen, das Programmmachen im Verlag, das dauert seine Zeit. Also wahrscheinlich wird man erst im Herbst nächsten Jahres wirklich schon sowas sehen wie eine Art verlegerische Handschrift und so richtig erst im Jahr 2018. Und es ist so, dass Bonnier einer, das macht ja jede Gruppe unterschiedlich, aber Bonnier behandelt die kaufmännischen Geschäftsführer und die Verleger und Verlegerinnen eigentlich wirklich fast wie eigenständige Unternehmer, die dazu angehalten sind, sich so zu verhalten, wie sie es täten, wenn das Ganze ihrs wäre. Das heißt, natürlich achtet man damit auch auf Rendite und Profitabilität, aber es wird einem auch sehr viel freie Hand gelassen und ich erlebe das Ganze als sehr partnerschaftlich und fast freundschaftlich, weil man immer jemanden hat, bei dem man sich Rat holen kann und bei dem man sich rückversichern kann, aber man muss es nicht. Und dann muss man sich halt anschauen, was dabei am Ende rauskommt.
Felicitas von Lovenberg, ich würde Sie gerne zum Schluss fragen, mit Blick auf die Frankfurter Buchmesse, die ja schon wieder näher rückt. Sie fahren wieder in die Stadt Frankfurt, in der Sie lange gelebt und gearbeitet haben als FAZ-Kritikerin, jetzt mit einer neuen Rolle als Verlegerin. Wie wird das sein?
Ja, ich bin selber ganz gespannt auf diese Woche, weil schon jetzt praktisch mein Terminkalender voller ist, als ich in jedem Leben gesehen habe und man im Hotel wohnt und sich eben plötzlich so als Gast in Frankfurt bewegen wird. Andererseits habe ich 18 Jahre in Frankfurt gelebt und diese Stadt ist mir extrem ans Herz gewachsen. Und ich vermisse Frankfurt auch sehr, das kann ich schon sagen, auch wenn München natürlich sehr schön ist, aber es ist halt nicht Frankfurt. Also insofern freue ich mich auf diese Woche und hoffe, dass ich irgendwie auch Gelegenheit habe, an meine alten Wasserstellen zu gehen und einmal tief Luft zu holen und zu sagen, ich wohne zwar woanders, aber ich bin noch dieselbe.
Felicitas von Lovenberg in HR Info, das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Vielen Dank, Herr Schäffer.
Und den Podcast dieser Sendung, den gibt es zum Nachhören auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.